Ja, das Predigtthema Viren und Bakterien ist tatsächlich eine gewisse Zumutung, aber ich glaube an euch. Die Predigt ist, ich darf mal um die Einblendung der Einladung bitten, ist gegliedert in vier Segmente. Die Eingangsfrage ist, Bild bitte, die Illustration. Ja. Die Eingangsfrage ist, schuf Gott bösartige Bakterien und Viren? Dann gibt es die überraschende Botschaft, dass Viren gar nicht so böse sind, sondern auch als Helfer fungieren können. Und dann gebe ich einen, zeige ich einen kleinen Film, wo wir mal einen Einblick bekommen in die Funktionsweise von Viren. Wie ticken die eigentlich? Und ganz zum Schluss, wir sind in der Kirche, muss natürlich die biblische Erklärung dazu kommen. So. An den Anfang der Predigt steht natürlich ein Bibelwort. Nächstes Bild bitte. Entnommen aus dem ersten Buch Mose 1, Vers 31, da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und das ist genau der Punkt, wo wir denken, dass wir da mitten im Konflikt sind. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann fragen wir uns natürlich, warum hat er dann auch die Viren geschaffen, die ja wohl nichts anderes im Sinn haben, als uns zu schaden oder uns sogar umzubringen. Und diese Beobachtung ist tatsächlich auch für viele Menschen ein Glaubenshindernis, aber auch für viele Christen. Christen kommen da auch ins Grübeln und immer wenn irgendwo Katastrophen passieren, kommt erneut die Frage, ja, wie kann ein liebender Gott dieses zulassen und warum greift er nicht ein? Diesen Fragen werden wir auch auf den Grund gehen, aber ich denke, dass es sich lohnt, auch mal so einen mehr wissenschaftlichen Blick zu werfen auf die Natur der Bakterien und Viren. Ich habe dazu mal ein Buch gelesen, kein wissenschaftliches, es kommt von Bill Bryson, heißt Eine kleine Geschichte von fast allem. Und er widmet ein ganzes Kapitel dem Thema Bakterien und Viren und zeigt uns da eine faszinierende Welt. Da gibt es also ganz, das fängt schon damit an, dass Viren beispielsweise überhaupt keinen eigenen Stoffwechsel haben. Und bleiben wir mal bei den Bakterien, da gibt es also Abermillionen von verschiedenen Arten und sogar auf unserer Haut, auf jedem einzelnen Quadratzentimeter tummeln sich Hunderttausende von denen. Und da gibt es auch so richtige Exoten, da gibt es Bakterien, die überstehen locker auch mal so 140 Grad Kochtemperatur und auch solche, die tausende von Jahren im Permafrostboden sind, dann aufgetaut werden und dann wieder zum Leben erwachen. Sogar mitten in Felsblöcken, wenn man sie aufsprengt, hat man Viren entdeckt, fragt man sich, von leben die? Ja, von Mineralien, die in diesen Felsblöcken drin sind. Unglaublich. Ne? Und sogar, man hat Arten gesehen, die leben in konzentrierter Schwefelsäure. Das Zeug zerfrisst Metalle, aber die brauchen das als Biotop. Sogar in Abwassertanks von Atomkraftwerken hat man Arten entdeckt, die leben von Resten von Plutonium. Das ist unglaublich. Und dann hat man sogar spezielle Arten entdeckt, die kann man mit Radioaktivität bestrahlen. Sie zerfallen, zerbröseln, man glaubt, sie seien, sind tot. Wie in so einem Science-Fiction-Film, wie Zombies, krabbeln die Bruchstücke zusammen und fangen wieder an zu leben. Also eine unglaubliche Artenvielfalt, die man da erlebt. Zum Glück können wir sagen, die meisten Bakterien sind gut zu uns, richten keinen Schaden an. Man hat sogar, man weiß ja sogar, dass in unserem Darm- und Verdauungstrakt sich permanent so 100 Billionen Bakterien ständig tummeln. Die sind dafür da, unsere Verdauung voranzutreiben. Und nur wenige davon, also sagen wir mal, wenige Bakterien spielen dann doch mal verrückt und lösen so Pandemien aus wie im Mittelalter die Pest, wo so 30% der Bevölkerung Europas mal dahingerafft wurde. Also sie haben auch diese böse Seite. Und da fragt Bill Bryson dann, was denkt sich eigentlich so ein Bakterium dabei, seinen Wirtskörper zu befallen, krank zu machen und umzubringen? Dabei bringt er sich auch selber um. Die Antwort ist eher humoristisch. Er sagt, die denken sich gar nichts dabei. Wir denken uns ja auch nichts dabei, wenn wir uns morgens duschen und einseifen, bringen wir sie auch milliardenfach um. Ja, und so, und wenn wir es nicht tun, also kein schlechtes Gewissen, dann bedanken sie sich mit einem entsprechenden Körpergeruch. Also immer rauf mit der Seife, das geschieht denen recht. Also da kann man schon mal vorläufig resümieren, wir Menschen können ohne Bakterien nicht leben, geht nicht. Umgekehrt sollte es mal zu einem nuklearen Overkill kommen, wo die ganze Menschheit im Atomkrieg versinkt. Bakterien, Viren und bestimmte Insektenarten würden das locker überleben. Also, die Bakterien können wir schon mal als die Guten durchwinken und wenn die mal verrückt spielen, eine Ladung Antibiotikum rüber und dann ist Ruhe im Karton. Stimmt nicht so ganz, aber so ungefähr. Bei den Viren ist das schon etwas anderes. Das ist ja schon mal eine ganz andere Größenklasse. Bakterien haben so eine typische Größe von 2 bis 3 Mikrometer. Das ist das, was ein Handwerker mit seinen Schräubchen noch gerade so vermessen kann. Und unter dem Lichtmikroskop, wenn man sich Mühe gibt, kann man sie sich auch noch angucken. Viren sind viel, viel kleiner, also 2 Größenklassen kleiner. So das Coronavirus sagt man 120 Nanometer. Also wenn man so 8000 Stück davon nebeneinander legt, dann sind die gerade mal 1 Millimeter breit, so winzig. Und davon kennt man mittlerweile so 250 Arten, die wirklich krankmachend sind. Und so jedes Jahr kommen 2 bis 3 neue da hinzu, mit denen man irgendwie fertig werden muss. Und man kann kaum was dagegen machen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich will dann die nächste einbilden. Das ist das Tollwutvirus, ein hässlicher Geselle. Tollwutvirus löst Hirnhautentzündungen aus. Hier ist das Ebola. Das nächste Bild zeigt das Ebola-Virus. Auch so ein hässlicher Geselle, macht innere Blutung und schweres Fieber, kann man auch dran sterben. Das nächste Bild zeigt einen AIDS-Virus, der führt zum Zusammenbruch des Immunsystems. Und das nächste Bild zeigt den SARS-Virus, das ist der Vorläufer des Coronavirus. Das sieht genauso aus wie das hier, mit dem wir derzeit zu tun haben. Und jetzt stellen wir nochmal erneut die Frage, ja, wir haben einen Gott des Lebens und warum schafft er gleichzeitig Organismen, die sich so ganz klar gegen das Leben richten. Ich meine, die Dinge haben noch nicht mal einen eigenen Stoffwechsel, noch nicht mal ein Bewusstsein und trotzdem verhalten sie sich äußerst strategisch, verstecken sich. Für Leute, die an die Evolutionstheorie glauben, liegt der Fall ganz klar. Die sagen, tja, was hier stattfindet, das ist der übliche Kampf des Starken gegen das Schwachen, so die Begründung und eine Weiterentwicklung des Lebens auf der Erde ist ja nur möglich, wenn ständig dieser Kampf stattfindet und der Stärkere gegenüber den Schwächeren siegt. So filtern sich immer bessere Organismen heraus, die dann den Unbilden des Lebens gewappnet sind. Aber das ist ehrlich gesagt nicht zu Ende gedacht, denn wir Menschen sind ja nun schon mal die höchst entwickelten Wesen. Das erkennt ja auch der evolutionistisch eingestellte Biologe an. Und Viren und Bakterien sind ganz, ganz unten. Die sind zwar auch komplex, aber viel, viel einfacher. Und trotzdem schaffen sie es, sich uns anzugreifen. Das heißt, diese Weltanschauung ist auch nicht so ganz widerspruchsfrei und hat erhebliche Schwächen und muss immer wieder neu hinterfragt werden. Aber wir Christen müssen uns auch die Frage gefallen lassen, ja, wie kann denn eine Schöpfung derart aus den Fugen geraten? Wie kann denn das sein? Ja, es ist ja auch nicht die ganze Wahrheit, dass Viren gefährlich sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir überraschenderweise auch feststellen müssen und beobachten können, dass Viren mehrheitlich sogar die guten Gesellen sind. Das Bild, genau, das kommt gerade zur rechten Zeit. Da sind so ein paar Früchte dargestellt. Man hat nämlich herausgefunden, dass ganz viele Wildpflanzen, aber auch Kulturpflanzen Viren in sich haben. Ne? Die roten Beete hier ganz rechts, die sind so ein bisschen frostempfindlich, aber sobald die einen bestimmten Virus in sich haben, können die auch Frostattacken besser überstehen und auch Reis da oben in der Mitte. kann, wenn es von einem bestimmten Virus befallen ist, den man auch künstlich zugeben kann, können die locker auch mal so ein paar Trockenperioden überstehen. So merken wir, dass Viren durchaus auch die Guten in diesem Film sind. Selbst bei uns in unserem Darmtrakt tummeln sich ja nicht nur Bakterien, sondern, das ist das Überraschende, 10-mal mehr Viren sogar, die nichts weiter zu tun haben, als das Gefüge der Bakterien in Schach zu halten, dass die nicht überhand nehmen. Und manche haben sogar Überwachungsfunktionen, die picken sich mutierte und kranke Bakterien raus, befördern die raus aus dem Organismus, also eine Art Polizeifunktion. Und 30 Milliarden Viren pro Tag verlassen sogar unseren Darmtrakt und wandern so als Botenviren in andere Organe, um dort Informationsdienste zu leisten. Sie transportieren nämlich Genmaterial, was dazu da ist, um unsere Immunabwehr zu stärken. Also wir sehen, dass dieser Kampf Gut gegen Böse ja so gar nicht beobachtet wird, sondern im Gegenteil, Bakterien und Viren und der übrige Organismus bilden eine wunderbare Symbiose miteinander. Die müssen zusammenwirken. Und wenn sie es nicht tun, dann stimmt das nicht. Also das geht sogar so weit, dass es in der medizinischen Forschung gelungen ist, bestimmte Viren so umzuprogrammieren, dass sie Krebszellen erkennen, sich da andocken und diese vernichten. Das ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber der Chemotherapie, die jede Zelle angreift, auch die gesunden, und diese platt macht. Das zeigt eigentlich, also wenn man einem falschen Weltbild ausgeliefert ist, wie dem evolutionistischen Weltbild, was also in Viren erstmal immer nur Feinde sieht und immer diesen Kampfcharakter sieht, dass man da gar nicht auf die Idee kommt, mal die Forschung in die Richtung zu lenken, dass man diese Organismen auch als Helfer einsetzen kann. Ne? Soll auch keiner glauben, dass Viren gerade mal ganz einfach sind. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das nächste Bild bitte. Das zeigt also, wie ein Virus, also diese Säule da mit den Beinchen, ist ein typischer Viruskörper. Und das, was da unten abgebildet ist, ist eine Wirtszelle. Da dockt die sich an und durch diese kleine Röhre da unten wird fremdes, also virenähnliches, also virentypisches Genmaterial in die Zelle eingebracht, die dann veranlasst wird, weitere Viren zu produzieren und sich selbst dabei sogar schädigt, also die Körperzelle. Wie das im Einzelnen funktioniert, es ist faszinierend, sich sowas mal anzuschauen. Ich bitte jetzt mal um die Einblendung eines Filmes. Der Film ist etwa eine Minute, der zeigt, wie eine DNA im Zellkern, das ist diese typische Doppelhelix, wo also all unsere Erbinformationen drauf gespeichert sind. In dieser Videoanimation soll das jetzt die DNA eines Virus sein, unterscheidet sich aber äußerlich nicht von der DNA einer normalen Zelle. Hier wird eine Einfachkopie angelegt, ein RNA-Strang, das heißt, da wandert so eine Polymerase an diesem Strang entlang. Das geht tatsächlich so geschwind, wie es hier dargestellt wird, das ist in etwa Echtzeit, und erzeugt so einen Strang, einen RNA-Strang, wo alle Erbinformationen abkopiert sind, abgeschrieben sind. Das geht rasend schnell. Dieser RNA-Strang wandert dann raus aus der Zelle und trifft auf andere, ja, das sind richtige molekulare Maschinen, die dann Material einsammelt, also bestimmte Basen einsammelt und aus dieser RNA dann einen DNA-Strang erzeugt, also einen Aminosäurestrang erzeugt. Also immer drei Basen erzeugen dann eine Aminosäure, von denen es vier Stück gibt. Die Sprache des Lebens, das Alphabet des Lebens wird hier kodiert. Dann werden auch noch so Stützkörper angedockt, also faszinierend, wie so etwas abläuft. Und dieser RNA-Strang oder dieser Aminosäurestrang wird dann zu einer anderen molekularen Maschine transportiert, wo dann bestimmte Proteine erzeugt werden, wo wir vorher nicht wissen, wird es jetzt eine Leberzelle, wird es eine Knochenzelle oder wird es ein Virus. Das wird da drin dann zusammengebaut, zumindest die Vorprodukte, bestimmte Proteine. Ne? Es kann jetzt eine Muskelzelle werden und in dieser fantasievollen Darstellung soll es jetzt ein Protein werden, was nachher zum Aufbau eines neuen Virus dazu beitragen soll. Ne? Also faszinierend, sich so etwas anzugucken, ist natürlich nur eine Computeranimation, aber da soll noch einer sagen, dass so etwas durch Zufall entstanden ist. Ne? Also da gibt es auch ganz bestimmte Mikrobiologen, das nächste Bild bitte. Ja, danke schön, ne? Wie Frederik Eiserling, der ist zwar auch, gehört zwar auch zu den Leuten, die nicht partout nicht an Gott glauben wollten, aber da sagt immerhin, eine Eigenschaft dieser Viren ist, dass die Strukturen sehr genaue Abmessungen haben. Wie werden diese molekularen Maschinen mit einer solchen Präzision hergestellt, fragt er sich ganz offen. Das ist einer, der wenigstens ehrlich mal die Frage stellt, also ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das alles Zufallsprodukt ist. Ne? Und andere werden dann noch ehrlicher. Das nächste Bild bitte. Professor B.S. Haldane, der bis 64 Biologe war, der sagte auch, also Evolution könnte niemals verschiedene Mechanismen wie das Rad oder den Elektromagneten hervorbringen, die ja keinen Nutzen hätten, ehe sie nicht perfekt ausgebildet wären. Und er sagt auch, würde man aber dennoch derartige Maschinen in Organismen finden, wäre Evolution hinterlegt. Also all diese, sagen wir mal, fast maschinenbauartig mit hoher Präzision zusammengesetzten Teile, die sich auch bewegen, die eine Strategie entwickeln, sagt er selbst, diese Dinge sind sogenannte biologische Entitäten, die müssen auf Anhieb funktionieren, die können sich gar nicht entwickelt haben. Entweder sie funktionieren von Anfang an oder nie. Ja? Also das ist schon eine Beobachtung, die er ganz offen zugibt, und die Evolutionstheorie kann bei weitem nicht alles erklären. Man kann sich natürlich hier richtig anlegen in Diskussionen mit Leuten. Wir erinnern uns, dass wir Ende August Stefan Lang hier zu Gast hatten, der auch mal einen Vortrag gehalten hat über die Größe und Eigenartigkeit der Schöpfung. Und ich habe ihn hinterher gefragt, sagen Sie mal, mit dem, was Sie so sagen und postulieren, legen wir uns ja regelmäßig mit Leuten an, die das weltanschaulich ganz anders sehen. Ne? Sagt er, ja, so ist das, aber er fragte zurück, worum geht es uns Christen eigentlich? Geht es uns darum, dass wir immer Recht behalten müssen? Müssen wir ständig uns auf diese Diskussionen einlassen? Also er sagt auch, es ist ja auch bei Jesus so gewesen, wenn er hat ja sich ja auch so manche spitzfindige Pharisäerfrage gefallen lassen müssen. Auf die hat er auch nicht immer sofort geantwortet, einfach auch nicht antworten wollen, obwohl er eine Antwort gehabt hätte. Dahinter steckt dann meistens etwas ganz anderes, eigentlich immer, dass jemand ausweichen will. Also ich sag mal, wenn jemand nicht glauben will, der wird auch dann nicht glauben, wenn er sich diese Wunder der Schöpfung anguckt und wo es unübersehbar ist, dass ein planender Gott dahinter steckt. Also man kann niemanden zum Glauben zwingen. Das stellen wir es immer so vor, ne? Hier, das ist doch Gottes Wille und die Auferstehung ist so bezeugt. Du musst doch jetzt glauben, ne? Und so in die Diskussionspresse. Und dann sagt er ja, dann sagen wir, siehst du, geht doch. Ne? So läuft das ja eben nicht. Ne? Andererseits brauchen wir uns als Christen auch nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Also es ist überhaupt nicht so, dass moderne Wissenschaft den Glauben widerlegt hat. Es ist eher das Gegenteil, dass es also ganz offensichtlich ist, dass wir uns hier mit einem Schöpfungsakt zu tun haben. Ich bin im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieser Predigt aufmerksam geworden auf eine Gruppe von Wissenschaftlern, die auch anerkennen, dass Teile oder dass diese Welt ein Akt der Schöpfung ist. Diese Leute nennen sich Intelligent Design. Das ist eine ganz bestimmte Bewegung. Ich habe immer gedacht, das sind unsere Freunde, aber das stimmt nicht. Ich habe da mal einen Radiobeitrag gehört im Deutschlandfunk. Da sagen die allen Ernstes, ja, Diese Welt sieht so aus, als wenn da ein planvolles Schaffen dahinter steht. Das ist nicht bestreitbar. Aber mit dem Gott der Bibel muss das überhaupt nichts zu tun haben. Das ist wahrscheinlich irgendeine höhere Intelligenz. Wahrscheinlich waren es Außerirdische. Ne? So die Aussage. Man kann darüber lachen. Das zeigt mir aber, dass der Mensch genau weiß, woran er ist. Aber er windet sich drumherum, sich diesem Gott zu stellen, der auch in seiner Bibel und mit seinem Wort auch mein Leben hinterfragt. Das ist nämlich, das steckt nämlich immer dahinter bei diesen Diskussionen. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Es nützt ja nichts, dass ich jetzt sage, geht nach Hause, die Viren, das sind die Guten. Ich erinnere nochmal an die Predigt von Stefan Lang, der ja so schön dargelegt hat, dass diese Welt ja so spitz auf Knopf so geschaffen ist, dass sie aber auch nicht abweichen darf von irgendwelchen Parametern, dann zerbröselt das alles. Und wir dürfen uns da nicht wundern, dass in einer derartigen Welt auch mal so Viren, Degenerationserscheinungen zeigen und dann ein abartiges Verhalten haben. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es lohnt sich da mal in den Schöpfungsbericht reinzuschauen. 1. Mose 1, 2. Es ist so, dass bevor Gott das Leben schuf, er noch etwas ganz anderes tat, was Entscheidendes war, was vorher da war. Wenn man sich das mal genau anguckt. Und die Erde war wüst und leer. Das heißt, ganz am Anfang war da ein Chaos. Und bevor Gott Leben geschaffen hat, hat er das Chaos erstmal zurückgedrängt, um Raum zu schaffen für dieses Leben. Und dieses Chaos hat einfach die Tendenz, dass es immer wieder zurück will, dass es wieder Raum gewinnen will. Wir merken es so in unserer eigenen Wohnung. Wir sind ständig am Aufräumen, aber so das Chaos, das kommt immer so allmählich wieder zurück. Das sieht immer so aus, als wenn es von alleine kommt, aber in Wahrheit sind wir das ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Gott heute auch noch ständig damit beschäftigt ist, zumindest das große Chaos von uns fernzuhalten. Ich bitte um das nächste Bild. Da gibt es also ganz viele Bibelworte, die darauf aufmerksam machen, dass wir es mit einem bewahrenden Gott zu tun haben. Und eins der Verse, die mich besonders angesprochen haben, ist Psalm 93. Ich lese das mal vor, die Verse 2 bis 4. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen, mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Ja, das ist also schon sehr ermutigend, die Feststellung, von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig, also auch noch bis heute. Die landläufige Vorstellung ist ja, dass Gott allmählich so die Kontrolle entglitten ist. Davon ist die Bibel weit entfernt und die Realität natürlich auch. Aber wir erleben natürlich auch, dass diese Fluten kommen und uns bedrohen. Und da gehen auch regelmäßig auch Menschenleben bei drauf. Typisch bei allen Naturkatastrophen. Aber am Ende steht, mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Also die sichere Zusage, dass Gott noch alles in der Hand hat und wir uns keine wirklichen Sorgen machen müssen. Dazu passt auch die Geschichte von der Stillung des Sturmes, die uns im Markus-Evangelium Kapitel 4 überliefert ist. Die Jünger zusammen mit Jesus im Boot geraten in Seenot. Die Wellen schwappen schon ins Boot, kann man nachlesen. Und dann wecken sie den Herrn auf und Jesus spricht ein Wort und da ist Ruhe auf dem See. Und dann kommt das große Fragen. Da fragen die Jünger, wer ist dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ne? Man merkt also, dass Jesus, das ein Wort von ihm reicht und dann ist Stille. Ne? Aber die Natur ist so, dass sie erstmal auch bedrohlich werden kann. Und das ist da auch kein Spaß. Also das muss man immer dazu sagen. Also wir sehen, dass Gott durchaus jederzeit in der Lage ist, das Chaos und die Bedrohung zu beenden. Die Frage ist natürlich immer, warum tut er es nicht generell? Und immer wieder kommt die Frage auf, warum lässt Gott das zu? Das ist natürlich ein Riesenthema, da kann man lange drüber reden. Vielleicht zwei Gedanken zu der Überlegung. Warum Gott das ein oder andere zulässt und das andere verhindert, gehört eigentlich zu den letzten Fragen, die wir auch nicht beantworten können und auch nicht sollen. Aber ich kann nur so viel beobachten und sagen, dass nur ein winziger Teil der Schöpfung nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, wirklich nur ein winziger Teil der Schöpfung aus den Fugen geraten ist. Und das hat nach biblischer Aussage natürlich damit zu tun, dass wir nicht mehr innerhalb des Paradieses leben, dass wir in einer Welt leben, die daraus hervorgegangen ist, dass wir eine selbstgewählte Abweichung von Gottes Plan, dass wir uns dafür entschieden haben. Also nochmal, Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, von seinem Willen abzuweichen. Das ist der Sündenfall, den wir uns auch selber immer wieder gut vorstellen können, dass wir da vielleicht auch nicht anders reagiert haben. Und ein Gott, der dem Menschen zugesteht, auch gegen Gottes Willen zu handeln, muss auch der Natur ein bisschen Freiheit geben, von seinem Plan abzuweichen. Das hat also in Ingenieurskreisen spricht man von Kompatibilitätsproblemen. Ein Mensch, der ein Stück weit zerbrochen ist, in Ungehorsam geraten ist, kann nur in einer Natur erleben, die auch diese Mängel hat. Das geht so und auch nicht anders. Das ist auch der Grund, warum Gott es niemals zulassen wird, dass ein Sünder ins Himmelreich kommt, weil das Himmelreich und der Sünder sind nicht kompatibel, passen nicht zueinander. Entweder der Sünder flieht vor dem Himmelreich oder Gott muss ihn entfernen, weil der Sünder hat immer ein Zerstörungspotenzial. Das ist ja schon einmal passiert, dass aus Adam und Eva, aus diesem Ungehorsam, eine ganze Welt ins Wanken geraten ist. Na, das muss man immer zusammen sehen. Genau genommen sind diese Erscheinungen, die wir immer so als Strafe Gottes sehen, da steckt immer auch gleichzeitig Gnade dahinter. Also ich glaube nicht, dass Gott nur straft, sondern dass er vor allen Dingen immer erstmal gnädig ist. Wir sollten uns dazu mal, ich gucke ja so gerne ins 1. Mosebuch, 1. Mose 3 bis 9, da heißt es: Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Also unmittelbar nach dem Sündenfall zeigt sich, dass Gott sofort der suchende Gott war. Wir denken immer hier: Freundchen, komm mal her, stell dich deiner Schuld. Vielleicht war es das auch, aber erstmal wollte Gott mit Adam reden. Er wollte das Gespräch wieder aufnehmen. Gott war der Erste, der nach diesem Vorkommnis den Menschen wieder gesucht hat. Und das tut er bis heute. Ja, wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht aufhört, uns wieder zurückzurufen in seine Gnade. Also, wir merken, dass Gott das Chaos von uns fernhalten will, aber dass er eigentlich noch viel mehr will. Er will auch uns wieder letztlich in Ordnung bringen. Wir merken das auch ich habe in dem Zusammenhang mal das erste Markus-Evangelium Kapitel 1 gelesen. Das erzählt davon, wie Jesus anfängt zu wirken, seine ersten Jünger seine Jünger beruft. Und dann lesen wir von einem Heilungswunder nach dem anderen. Unter anderem hat er auch besessene Menschen geheilt, böse Geister ausgetrieben. Und die Beobachtung ist dann immer, dass es besessene Menschen sind, unordentliche Menschen, dass dann sofort auch wieder Ordnung in das Leben dieser Menschen eingetreten ist. Übrigens auch bei Alkoholikern, wenn jemand vom Alkoholismus frei wird, der wird ordentlich wieder. Ne? Das heißt, Jesus tut ganz am Anfang seiner Wirkungsgeschichte genau das Gleiche, was sein Vater tat. Er drängt das Chaos zurück. Aber das ist nicht seine einzige Aufgabe, denken wir immer. Bei der letzten Heilungsgeschichte fällt auf, dass er dem Geheilten sagt: Erzähl niemanden davon. Nur der Geheilte hält sich nicht daran, und das heißt, dass die Geschichte um seine Heilung ruchbar wurde Und so wurde Jesus genötigt, die Stadt zu verlassen und in den Wüstenörtern dann zu wirken. Das heißt, Jesus wollte nicht nur derjenige sein, der die Menschen reihenweise heilt, nicht nur der Arzt, sondern von Anfang an ging es ihm um mehr. Es ging ihm darum, ja, dass an Menschenleben Gottes Gnade sichtbar wird, dass Menschen mit der Sünde brechen und dass die Kraft Gottes in unserem Leben ganzheitlich wirksam wird. Ja, um diese ganzheitliche Heilung geht es ihm. Ja. So auch wir. Also an Heilung, an Ordnung, an Beseitigung des Chaos sind wir immer interessiert. Das gefällt uns immer. Also wenn wir Zahnschmerzen haben, klar, das muss weg. Aber der Gang zum Zahnarzt, der fällt uns immer schwer. Ne? Also jeder liebt das Gute, das Reine, das Vollkommene. Aber die Frage ist, sind wir auch bereit, dass der Herr in uns das Chaos bereinigt? Ne? Man muss das mal zu Ende denken, auch hinsichtlich der Corona-Krise. Was ist denn, wenn Gott jetzt plötzlich dieses Virus abtötet? Das könnte er mit einem Wort machen. Macht er offensichtlich nicht. Wir merken aber auch, dass im Zuge dieser Krise auch wir in so eine Art Selbstreflexionsprozess reingekommen sind, wo wir beobachten, oh hoppla, Luftqualität, Wasserqualität wird besser. Die Menschen fangen an zu überlegen. Es gibt Gemeinschaften, wir als Gemeinde überlegen ja auch und lassen uns davon nicht unterkriegen, sondern überlegen nach Alternativen. All das wäre ja plötzlich unterbrochen, diese Prozesse, wo wir, also wir merken schon, wir sehen, mit der Welt ist etwas aus den Fugen geraten, aber wir merken auch, das hat auch mit uns etwas zu tun. Vielleicht ist mit uns etwas nicht in Ordnung, ne? Das ist ja ganz offensichtlich, dass das hier offensichtlich wird. Ne? Im Übrigen könnte Gott diese Welt mit einem Schlag heilen, wenn er einfach die Menschheit beseitigen würde. Also dann wäre jede Klimakatastrophe, die Erde würde aufblühen wie nie zuvor. Ne? Aber das ist überhaupt nicht sein Plan. Die Kernaussage, jetzt komme ich am nächsten zum Schluss, ist ja, er möchte, dass wir selbst zu einer neuen Kreatur werden, dass wir ganzheitlich erlöst werden und nicht nur von irgendwelchem Ungemach befreit werden. Der entscheidende Vers ist hier schon eingeblendet. Im 2. Korinther 5, 17 heißt es, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also darum geht's, ne? Also dass wir selbst berührt werden. Also nochmals, Gott begnügt sich nicht damit, nur Chaos fernzuhalten, sondern will, dass wir mit ihm versöhnt werden, dass die alte Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und so schließe ich mit diesem Vers aus Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, danke, Herr, dass wir ja an den Dingen der Natur erkennen können, dass du der Herr bist und dass wir auch aus der Schrift lesen können, Herr, dass du es gut mit uns meinst und dass du vor allen Dingen ein gnädiger Gott bist. Und wir danken dir, dass er auch du der Herr bist, der uns persönlich bewahrt hat, dass du aber auch die Gemeinde bewahrt hast bis heute, Herr, und dass du der Herr bist, der uns ganz und gar heil machen willst, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du in unserem Leben wirkst, Herr, und dass du uns immer wieder auch mit deinem Wort berührst und einen Plan für uns hast. Amen.